Herr, dass du hörst, was wir reden. Wir können das gar nicht fassen. Und doch suchst du uns. Du hast uns geschaffen. Ist dir nichts zu wenig und zu unbedeutend. Und du möchtest auch jetzt unser Leben umgestalten und in dein Bild hinein verwandeln. Und darum dürfen wir dein Wort hören, das voller Kraft und Leben ist. Hilf uns, dass wir dieses Große begreifen und verstehen, wie du selbst das neue Leben bist. Amen. Galater 5. In der Bibelstunde kann ich keine Seite sagen. In der Kirche haben wir diese Einheitsbibeln. Hier sind die Seitenzahlen verschieden. Galater 5. Es kommen zwei ganz große Höhepunkte. Der Abschnitt heute von der Freiheit und das nächste Mal die Beantwortung. Was ist der Quellgrund, aus dem das alles fließt, diese neuen Werke, das neue Leben? Wo Paulus spricht vom Heiligen Geist, der in unserem Leben wirkt. Und dann Kapitel 6 noch. Nun lese ich Galater 5. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Das sind immer die Vermittler, die in einem Konflikt sagen, naja, man kann doch beides. Und der Paulus sagt, beides geht nicht. Bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, oder wir können sagen, die Christusverbindung, der durch die Liebe tätig ist. Ganz herrliche Formulierung, diese Glaubensverbindung mit Christus ist tätig oder wirksam, schon ein besseres Wort als tätig, ist wirksam in der Liebe. Und ich brauche keine Kataloge, nur den Geist der Freiheit. Ihr lieft so gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat, sondern von Menschen, die in die Irre führen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Und auch Jesus immer sehr klar gesagt, wer einen der kleinsten ärgert, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er dort im Meer versenkt würde, wo es am tiefsten ist. Das ist das Allerschlimmste, wenn Menschen falsch lehren. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predigte, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen Sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Da machen wir den Einschnitt und nehmen den Rest zu den Versen beim nächsten Mal. Wenn Sie sich umhören, werden Sie ja immer wieder bei so Gesprächen hören, dass Leute sagen, jeder kann nach seiner Fasso selig werden. Das ist natürlich immer so ein typischer Spruch. Unser Harry Wick hat neulich bei einem Besuch erlebt, dass ihm jemand sagte, ich halte die 10 Gebote. Und hat er gesagt, ja, halten Sie auch das erste Gebot.
Es gibt so treffende Antwort, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Das sitzt natürlich enorm. Aber wenn er sagt, ich lebe nach den 10 Geboten, dann sagen wir aber aus Erste, Gott über alle Dinge lieben und ihm vertrauen. Also, und auch hier, wenn man sagt, jeder nach seiner Fasson selig werden. Sie wissen, von wem das Wort stammt. Das war der alte Fritz, Friedrich II. Von Preußen, der große, aufgeklärte Herrscher. Er hat aber das nicht gesagt, so wie es das Wort immer zitiert wird. Er hat es an den Rand eines Aktenstückes geschrieben, wo eine Beschwerde kam wegen einer konfessionellen Schule. Er hat also im Grund gesagt, ist mir wurscht, was für Schultypen es gibt in meinem Reich, darf jeder frei das machen. Das ist ja vernünftig, dass ein Herrscher sagt, er mischt sich nicht in diese Glaubenshaltung ein und das soll Freiraum sein, dass die Bürger ihre Schulen organisieren dürfen, wie sie wollen. Der alte Fritz hätte sich wahrscheinlich, so hell war er, nie zugetraut, dass er ein Urteil spricht, wie man selig wird. Ob er überhaupt so weit gedacht hat, wir wissen es, es ist müßig zu rätseln, aber so wie es heute das Wort zitiert wird, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Also in der Bibel steht es anders. Nun kann man sagen, die Bibel ist für mich nicht verbindlich, aber wer die Bibel schätzt, oder wer sagt, er schätze Jesus und Jesus sei ein großer Mensch gewesen, dann müsste sich zumindest einmal der Frage stellen und sagen, man kann nirgendwo aus Jesus es wegnehmen, dass Jesus die Pforte sehr eng gemacht hat und das Tor sehr klein. Und Jesus hat gesagt, es gibt nur einen Weg zum Vater, nämlich den Weg durch ihn. Und da kommt man nicht dran vorbei und das sind ungezählige Worte, die so klar sind, dass man eben nicht nach seiner Fasson, was heißt das, nach seiner Form, nach seiner Art selig werden kann. Der Paulus sagt, man kann nach seiner Art überhaupt nicht selig werden. Warum nicht? Weil man seine böse Art nicht ändern kann. Das ist die größte Täuschung eines Menschen, dass er immer meint, ich muss bloß mich mit ein paar Vorsätze verändern, kann das noch sehr viel ethischer formulieren und sagen, ich muss bloß wollen und ich kann mich nicht ändern. Sie können Menschen, die Ihnen ihre Not anvertrauen, ob sie dann jetzt in einer Sucht sind oder ob sie in einer Ehekrise sind, die machen sie kaputt, wenn sie bloß denen sagen, du musst bloß wollen, du musst dich mühen und so. Sagen Sie doch das bitte nicht. Sagen Sie auch den Kindern nicht. Ist nicht wahr. Man kann sich nicht ändern. Das Schwerste ist, und wir wissen ja erst recht von der Bibel, dass das unheimliche Mächte sind in unserem Leben, die uns bestimmen. Und wer nur gegen seinen Zorn ankämpfen will oder gegen unreine Gedanken, die er hat, oder gegen Leidenschaft, der weiß, es wird immer bloß schlimmer. Je mehr wir uns darin verkämpfen, umso schwieriger wird das. Und also, man kann aus eigener Kraft nicht selig werden. Wenn das möglich gewesen wäre, dann wären die Juden ganz bestimmt selig geworden, lange vor Christus. Das ist eine erschütternde Beobachtung bei den Propheten. Wenn die Propheten sagen, ein Schwarzer aus Afrika kann seine Haut nicht ändern und ein Leopard kann sein Fell nicht verändern und so wenig könnt ihr mit der Sünde brechen, die ihr das Böse tut. Das sind ganz erschütternde Sätze bei den Propheten im Alten Bund schon, wie wir hinein verknechtet sind in dieses Verhältnis. Wir können unser Leben nicht verändern, wir können auch nicht Gott wohlgefällig leben. Das ist eine ganz erschütternde Sache, dieser Schrei aus dem ganzen alten Bund, wo der Jesaja dann sagt, wo soll man denn noch hinschlagen bei euch? Ist ja alles krank, ist ja alles hoffnungslos. Jerusalem ist zerstört, das Gericht Gottes hat die Menschen auch nicht ändern können. Und wie wird man dann selig? Immer nur das eine, durch ein unverdientes Geschenk. Der verlorene Sohn, der zum Vater kommt und dem der Vater den Mantel umhüllt. Liebe Freunde, das muss man immer und immer wieder lesen. Und das Schlimme ist, wie oft haben wir das jetzt gehört, man kapiert es immer nicht. Man flüchtet sich immer wieder zurück und merkt nicht, die blutflüssige Frau, die bloß den Mantel von Jesus packt, die war's. Der Schächer, der neben Jesus hängt und nur sagt, Herr, denk an mich, der wird selig, obwohl er ein liederliches Leben geführt hat. Da werden alle Moralmaßstäbe auf den Kopf gestellt. Was Evangelium begreifen will, muss das begreifen, man kann es nur aus Gnaden empfangen. So was Großes, dass Jesus einem Menschen mit einer Fülle von schwierigen, schlimmen Taten, es war die Samariterfrau dort auf dem Brunnenrand, einfach sagt, geh hin in Frieden. Vergebung und zugedeckt und jetzt lebt das neue Leben. Und ich kann immer nur sagen, das müssen Sie in Ihrem eigenen Leben selber durchexerzieren und erfahren. In dieser großen Freude, alles hat er mir erlassen, alles, kaum kann ich es fassen, alle meine Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Ich war noch ein kleiner Bub und wohnte im Stuttgarter Westen und da war ein Bekannter, der hat hier so Textilgeschäft gehabt und nach dem Krieg war dann die Mühle der Entnazifizierung und der kam dann immer wieder, ob mein Vater ihm vielleicht ein bisschen helfen könnte in diesem Spruchkammerverfahren. Und ich vergesse das nicht, wie er, da ging es immer darum, ob er Mitläufer war oder wie man da eingestuft wird. Und wie er eines Abends klingelt wie verrückt an der Tür, wir wohnten ganz oben dort in der Knoststraße. Und dann hat er schon die Treppe hochgerufen, entlastet, entlastet. Also er ist in diesem Verfahren rausgekommen, er durfte wieder sein Geschäft weitermachen und das waren irgendwie die mildernden Umstände. Und wenn man das so erlebt, was es für einen Menschen befreit, dann Sie müssen wissen, wenn wirklich bei Gott das ausgelöscht wird, was ihr Leben belastet. Und wie furchtbar das ist, wenn Menschen an ihren alten Dingen festhalten und sagen, ich kann mich nicht versöhnen. Und besonders noch angesichts des Todes. Und hier kommt das große Thema der herrlichen Freiheit. Wenn Sie heute die meisten evangelischen Christen ansehen, finden sie überhaupt nichts mehr von der Freiheit. Dann kommt dieser Quatsch raus, dass Christentum bedeutet, dass man die 10 Gebote hält. Dabei hält es doch keiner. Und schon das Wort Christentum ist ein Quatsch. Weil was ist Christentum? Da meinen wir irgendwelche Pflichten oder dass man es mit der Sünde nicht gar so toll treibt oder irgendwie so. Sondern was Evangelium war, das war in der Reformationszeit wieder entdeckt, das in der Erweckungsbewegung wieder vorgetreten, das Erlebnis der herrlichen Freiheit. Was ist diese Freiheit? Ich bin von Gott angenommen. Gott ist bei mir und es kann keine Macht der Welt mich mehr von Gott trennen. Das Römer 8 ist Gott für mich, wer sollte noch gegen mich sein? Dass ich nichts mehr fürchte, keinen Tod mehr, keine Gefahr mehr, auch keine Versuchung des Teufels mehr. Ich weiß, Christus ist da und er hat mich angenommen und ich bin sein Kind. Da kommt das Wort vom Kind, aber nicht vom Baby, sondern ich bin in einem Sohn-Verhältnis drin, in einer richtigen, ganz engen Liebesverbindung. Der Sohn in der Verbindung zum Vater und so gehöre ich ihm die Freiheit. Jetzt überlegen Sie mal, wie bei uns heute die Freiheit verwendet wird. Freiheit. Freiheit heißt eigentlich, ich darf über alle Stränge schlagen, gerade in unserer Zeit. Was haben wir den lieben Bewohnern der DDR gebracht in diesen 10 Jahren in Freiheit? Das Erste, was im Zeichen der Freiheit kam, waren die Sexshops oder so. Oder die Filme oder so. Was ist denn Freiheit in unserer Welt? Ich darf tun und lassen, was ich will, niemand darf mir reinreden. So groß, wenn man mal wieder entdeckt, was ist biblisch Freiheit? Ich vergleiche es immer so gern mit der Freiheitsstatue in Amerika. Wie diese Auswanderer auf ihren Segelschiffen nach Amerika kamen und sagen, Lina, jetzt sind wir da, guck, die Freiheitsstatue, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Und kaum sind sie drüben gewesen, haben sie gemerkt, Geld regiert die Welt. Und da gibt es Banden in Chicago und da herrscht eine Unterwelt und da wird betrogen und da gibt es eine Polizei und da gibt es eine Steuergesetzgebung. Die Idee, dass ich in einem Land lebe, wo ich tun und lassen kann, was ich will, gibt es ja gar nicht. Gibt es überhaupt Freiheit? Und dann bringt man noch sich selber mit allen seinen Problemen und die 2 Eheleute fallen sich auch noch auf die Nerven oder Streit mit den Kindern und was alles dazukommt. Was ist denn Freiheit? Freiheit. Gerhard Schnieder hat so ein schönes Lied gedacht. Freiheit ohne den Vater ist nur eine Illusion. Wo sich ein Mensch an einen ganz hohen Wert, einen höchsten Wert bindet, an Gott, und wo er zu seiner ursprünglichen Bestimmung kommen kann, das ist Freiheit. Wo ich nicht mein, ja, das ist gar nicht mehr, dass ich mich in einer Willkür auslebe, sondern dass ich jetzt endlich meiner Bestimmung nachkommen kann. Ein Mensch ist geschaffen zur Liebe und nicht, dass er seinen Nächsten ärgert. Ein Mensch ist geschaffen, dass er seinen Mitmenschen erfreut und aufrichtet. Und das wissen Sie doch, wie Sie es erbaut, wenn Sie jemand beschenken können. Freiheit heißt los sein von der Knechtschaft dieser Mächte, die mein Leben dauernd in dunkle Abgründe reiten, wo ich da gar nicht hin will. Frei von den Ängsten, die mich belasten. Und was die Bibel einfach mutig macht, und was Gott einfach macht durch sein Evangelium, dass er die Begriffe ganz neu formuliert, Freiheit ist nur dort möglich, wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Johannes 8. Wenn der Sohn frei macht, das ist Jesus, der ist richtig frei. So besteht nun in der Freiheit. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Das ist ja das Schlimme, dass die Sünde uns in einem Abhängigkeitsverhältnis hält. Und mit der ersten Sünde bin ich in der nächsten drin. In dieser Ablehnung der Gottesferne, da komme ich überhaupt nie mehr aus diesem schrecklichen Teufelskreis raus. Erst durch die Vergebung. Und ich kann nur diesen einen Sprung machen. Ich habe so viel jetzt gelesen von den Niederschriften bei der Kircheneinweihung. Das bewegt mich jetzt, weil es ist im Februar 50 Jahre her, sind wir unsere Kirche eingeweiht worden. Da hieß immer wieder, Prälat Hartenstein hat es sehr erwähnt und andere, wenn das doch dieser Kirche geschenkt bleiben würde, dass sie diese Predigt von Hofacker nach Stuttgart hineinrufen kann, nämlich Umkehr, persönliche Entscheidung, persönliches Liebesverhältnis zu Jesus Christus, das Einzige, was dich rettet. Dein Leben wird neu. Das hat Hofacker in einer solchen Einlinigkeit und Schärfe und Deutlichkeit damals sagen können, vor 180 Jahren nun. Und Freiheit ist so ein großes Geschenk, dass sie gar keine Freude mehr haben, gegen Gott zu handeln. Warum denn? Dass es ihnen Spaß macht, Gutes zu tun. Wenn einmal diese Wende da ist, ohne Christus sind sie nicht in der Lage. Die Situation eines Menschen ohne Christus ist, wie wenn er sagt, ich kann Rückenschwimmen oder ich kann Brustschwimmen machen. Er kann seine Lage verändern, aber er kommt letztlich nicht aus seiner Sache raus. Er kann nicht das Ziel erreichen. Und das kann ich nur durch ein Geschenk erreichen, wo ich an den Punkt komme, die Freiheit, zu der mich Christus befreit hat. Ich will Ihnen noch ein paar Bilder geben, um einfach das ein bisschen klar zu machen. Martin Luther hat immer das Bild gebracht. Übrigens, was ich hier sage, ist ja, das können wir jetzt mit unzähligen Abschnitten der Reformationsgeschichte belegen. Warum hat Luther die Schrift geschrieben, 1520, noch bevor im Reichstag zu Worms, von der Freiheit eines Christenmenschen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemand untertan. Um gleich den anderen Satz hinzuzufügen, dass er ganz an Gott gebunden ist. Ich kann die Freiheit nur leben, wenn ich ganz gebunden bin. Und da Luther das Bild gebraucht und sagt, der Mensch wird immer geritten. Was ist die Frage, entweder wird er vom Bösen geritten oder er ist Christi Eigentum. Es gibt keine Neutralität, das ist ja eine Täuschung, als ob es eine neutrale Entscheidung gäbe. Sondern nur wenn Christus mich wirklich in seiner Hand hat, kann ich in seiner Freiheit bleiben. Und Paulus ist ein Mensch der Freiheit. Jetzt haben Sie alle so schlimme Erfahrungen mit Christen gemacht. Ich habe schon letztes Mal gesagt, ich habe das nicht gehabt. Ich bin Ich rede ja kaum über das Wort, weil das immer so Ängste auslöst. Ich bin im Pietismus aufgewachsen und habe nirgendwo Einengung erlebt, in einer großen, großen Freiheit. Nirgendwo, sondern ich war immer nur Freude und Freiheit gewohnt. Aber ich weiß, dass viele andere sagen, bei uns war es ganz schlimm, da durften wir schwarze Kleider am Sonntag anziehen oder was da war. Aber ich bitte Sie, dass Sie die Freiheit leben, die Freude und die Bejahung. Es sind natürlich immer ganz viele Leute, die aus lauter Angst, aus den Wunden ihres Lebens, da kommt es oft her, dann ganz arg eng werden. Leute, die im Leben durch viel Not gingen, durch viele dunkle Dinge, die sie belasten, durch Lüge, Unrecht und Schmutz und so weiter. Die werden dann ganz schlimm. Ist wie wenn einer sich mal die Finger am Ofen verbrannt hat, dann sagt er ihm, oh, lang nicht dahin. Und dann wird es ganz, ganz schlimm. Aber dass wir in der Freiheit und in der Freude mit Christus diese Welt benutzen dürfen und uns dran freuen dürfen und es genießen dürfen. Also für mich war das, ich habe das gar nicht glauben können, wie ich gehört habe, dass es Leute gibt, die am Karfreitag kein Fleisch essen oder sowas. War mir völlig undenkbar, dass es ein gottgefälliges Gebot sein soll. Ich will Ihnen nicht alle Sitten jetzt über den Haufen werfen, aber ich war es immer gewohnt und ich finde das toll, wenn man Kindern auch die große Freude des Lebens sagt, ob ich den Karfreitag bewusst begehe, hängt an anderen Sachen ab. Nicht an diesen Dingen. Und dann, wo der Ungehorsam gegen Gott anfängt, das merkt jeder Mensch sehr, sehr schnell. Und da sollte man auch bei Kindern großzügig sein, auch wenn sie mal beim Beten lachen müssen und so. Das ist alles nun längst keine Majestätsbeleidigung Gottes. Ich habe es am Sonntag nicht mehr alles sagen können, wo wir bei der Erziehung der Kinder waren. Aber man muss mal nachlesen beim Johann Albrecht Bengel, wie er sagt, gell, bitte die Kinder nicht überfordern und ihnen nicht zwängen. Er hat ja immer gesagt, tu doch die Kinder nicht dressieren. Die Ehe kommt ja noch, da werden sie noch genug dressiert. Und so. Das war ein Geist der Freiheit und der Freude. Dann wird immer wieder erzählt, beim August Hermann Franke wird erzählt, in Halle, der wäre so furchtbar streng gewesen und so weiter. Wenn Sie mal lesen, was die alles unternommen haben, wer einmal jetzt diese ganzen Sachen anguckt, was die da naturwissenschaftlich und alles getrieben haben, die haben die Welt in einer Weite entdeckt, da sind unsere Schulen heute kümmerlich dagegen. Und dass es freudlos gewesen ist, das haben meist andere nachher angedichtet. Sondern die haben die Freude des Lebens in einer wunderbaren Weise gelebt. Wer Christus entdeckt hat, hat eine Liebe und eine Freude. Wenn ich das heute sehe, auch in den vielen Bewegungen, wir sehen das doch bei der Kinderarbeit und so, was die da machen. Unsere Kinder, die bestimmen doch unsere Enkelkinder, wo die Eltern hin müssen, da in die Strandmission und da mit Kinderstunden, was sie da unternehmen in der Nordsee und alles mögliche. Ist doch so herrlich und da sind biblische Geschichten natürlich dabei, wenn wir unser Waldheim ansehen. Also es ist doch eine Freude des Lebens. Kann man denn mehr an Vielfalt bieten in der Freiheit, die uns geschenkt ist. Und wir sollen unsere Kinder die Freude lehren und dass Christus das Allerschönste ist. Wer noch kennt, in Esslingen war der Oberingenieur Fritz Liebrich, war ja ein Original. Der ist immer, wenn er mit dem Zug gefahren ist, hat immer vom Zugführer die Erlaubnis erbeten, dass er durch die Abteile gehen kann und hat dann immer Traktate verteilt. Die ganze Zugfahrt von Kassel oder Hannover her und so, ist durch die Abteile gegangen und hat mit Menschen Gespräche geführt. Und da haben die Kinder gesagt, für uns gab es nie einen langweiligen Sonntag. Der Vater hat so wunderbar für uns die Sonntage gestaltet. Das waren Höhepunkte der Woche. Also toll, wenn man das einfach weiß, was dazugehört zum Leben. Und wir wissen ganz genau, wo die Lüge anfängt. Also das habe ich dann oft auch erlebt. Auch bei Menschen, die einem das ganz erschütternd deutlich machten. Wenn man irgendwo nicht mit der Wahrheit genau nahm, wie sie das einen spüren ließen, aber auch in der Vergebung schnell, sagt, das reden wir nicht mehr davon. Aber wenn sie deutlich machen, da ist etwas Böses da. Oder wenn man einen Schwächeren schlägt oder was. Das ist nicht gut. Aber die Lebensfreude muss da sein. Besteh doch in der Freiheit. Nochmal ein Bild, aber dann müssen wir abbrechen. Einer hat eine ganz schwere Krankheit. Der Arzt behandelt ihn, es gibt nur ein Medikament, das ihn retten kann. Und jetzt kommt der Arzt plötzlich hier auf den Nachttisch, Der Patient nimmt ein ganz anderes Medikament noch. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn es nur ein, er muss doch jetzt ganz auf dieses eine Medikament bauen. Und da sagt der Paulus, gibt's einen anderen Weg noch zur Freiheit, zur Freude zu kommen? Wenn ihr euch selber erlösen könnt, dann geht doch zurück. Ich sage immer wieder, wenn das Leute aus dem Gespräch sagen, hat der Buddhismus, hat doch auch was Gutes, dann wär doch ein Buddhist. Dann lebst doch, wenn du dort zur Erfüllung kommst. Aber lebst bloß nicht oberflächlich, dann lebst doch richtig. Dann wär doch ein Moslem. Ah nein, das macht ja der moderne Mensch auch nicht, der schwätzt ja bloß drüber. Dann lebst doch einmal wirklich durchweg, mach's doch einmal mit seinen Konsequenzen. Und dass Christus befreit, das Schlimme ist heute das Christentum, von dem wir reden, und immer Christus, dass Christus mir die Befreiung schenkt. Wir haben jetzt den Text von dieser Rundfunkpredigt, habe ich jetzt endlich bekommen von diesem katholischen Rundfunkprediger, der wirklich sagt, Christus, Jesus ist 2000 Jahre tot. Das ist eigentlich so wahnsinnig unmöglich und unverschämt, weil genau das der springende Punkt der Zeugen ist. Dieser Jesus ist von Gott auferweckt. Der meine Sünden getragen hat, lebt. Und er ist der Herr meines Lebens heute. Und das verkünden wir. Und da müssen wir sagen, genau da meinen wir was anderes. Und da gibt's keinen Kompromiss, entweder oder. So andere Religion, die hier gepredigt wird. Jetzt haben aber diese Vermittler damals gesagt, die Beschneidung, das ist mein zweiter Punkt, war ja ein Bundeszeichen an den Israeliten vollzogen, ist nicht bloß bei Juden vollzogen worden, wir finden das häufig nur an Jungen vollzogen worden, nicht an Mädchen, das ist eine ganz schreckliche Sache, was bei Mädchen dort abläuft in Afrika. Hat aber im Judentum schon ganz früh eine ganz überhöhte Bedeutung bekommen. So wie bei uns auch das äußerliche Christentum plötzlich wichtig wurde, hat es bei den Juden bald diese Überheblichkeit gehabt, ja, ich bin ja beschnitten. Und es ging dann so weit auch, ist hochinteressant, wenn man mal das liest, wie das dann mit dem Blut zu einer Symbolik wurde, als das sei das Bundeszeichen gewesen, ohnegleichen, völlig überhöht. Das hat für die Väter im alten Bund nicht diese tragende Bedeutung gehabt. Es war ein Zeichen der Reinheit, aber es war nie in dieser Weise, das sei so wie heute, also ich bin doch getauft. Sondern der Glaube war es ja beim Abraham und beim Mose und beim David, war es die Verbindung mit Gott und der Gehorsam, der gelebt wurde. Und es war jetzt für den Paulus so wichtig, an dieser Stelle zu brechen mit diesem Mischmasch. Was war dort? Es waren in diesen ersten heidenchristlichen Gemeinden Leute eingedrungen, wir sagen, in der Theologie sagt man Judaisten, das ist ein komisches Wort, also Leute, die das Judentum wieder lehrten. Und es ist ja erstaunlich, dass der Paulus so streng das gefordert hat, dass man gar nicht irgendwo auch nicht symbolisch eine Verbindung schaffen. So, und jetzt verstehen Sie, warum die ersten Christen so viel Wert drauf gelegt haben, vom Sabbat auf den Sonntag zu gehen. Weil sie den Sonntag als einen Freudentag wollten und nicht als einen Sonntag, wo man sagt, man darf keinen Aufzug benutzen oder kein Feuer machen im Herd oder was. Wo es einfach in äußerlichen Vorschriften erstickt wird. Lebt's doch in der Freude. Und jetzt gab es diese Vermittler, die gesagt haben, man kann doch das auch machen. Sie müssen wissen, aus diesen Worten des Paulus, dass in der ganzen Geschichte der Christenheit immer diese Verbindung und Christus und das Allerschlimmste war. Also gerade wenn man da wieder in der alten Geschichte der Hofackerkirche liest, mir hat es ein Gemeindeglied jetzt gerade im Altenheim noch mal erzählt. Verstehen Sie? Der junge und aktive Pfarrer von der Leonhardskirche, der hier beliebt war, der beim Morgengottesdienst die Hakenkreuzfahne am Altar hinmacht. Der hat nicht das Evangelium verraten. Der hat bloß das andere und dazu genommen. Er hat gesagt, das gehört in unserer Zeit mit dazu. Dieses Allein und nicht das, wo man alles verbinden kann. Und noch mit hineinnehmen, da wird es uns deutlich, heute sage ich, sag jeder, ist klar, Hakenkreuz gehört nicht dazu. Wo wir Dinge mit hineinnehmen, die nicht zu Christus gehören. Christus allein, allein Christus. Und nicht irgendwelche Bräuche und Zeremonien, Ich habe ja immer wieder Angst, wenn ich sage, es ist mir gar nicht wichtig, welche Kirchenmitgliedschaft einer hat, dass mir irgendeiner aufs Dach steigt oder sich verletzt fühlt und sagt, darfst du nicht reden, bist du angestellt. Wir wollen doch immer wieder sagen, die Kirchenmitgliedschaft macht mich doch nicht selig. Der Glaube an Christus macht mich selig. Ich muss doch mal auf den Punkt zugehen, wo ich Christus vertraue und mit ihm lebe. Um das geht's doch. Dass ich Gründe habe, warum ich auch in einer Kirche bin, das sind andere Fragen. Aber die Heilsfrage ist, dass nicht meine Mitgliedschaft mich selig macht. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass auch das Missverständnis unserer heutigen Taufpraxis verheerend ist. Ich bin doch getauft. Und wie vernehmen das Leute überhaupt? Mir ist es so schade, wie können wir Menschen, die überhaupt keine Berührung mit dem Christentum haben, heute wieder das erklären. Da war ein Fabrikant aus der Nähe Stuttgarts am Sonntag da im Gottesdienst. Wir hatten noch eine Stunde Gespräch nachher, wo der Inter da war. Und der hat gesagt, er macht die Erfahrung so im Geschäftsleben, wenn Leute kommen, die überhaupt vom Christlichen keine Ahnung haben, da kann man die allermeisten zu Christus führen und die werden gläubig, weil sie nicht von diesem Abschreckenden bestimmt sind. Die meisten Leute sagen beim Christentum, ach, das ist die Kirche und das ist der Mann und das sind die Menschen und alles mit. Das eigentlich ist es so einfach für einen Menschen zu erkennen, dass Christus allein mir den Weg zu Gott freimacht, wo ein Mensch mit Glauben beginnt, wird er finden, wie sich das bestätigt, wird er das Wort vernehmen können. Und Paulus sagt, wer ein bisschen dazu nimmt, der muss alles dazu nehmen. Und wenn Sie jetzt ein Glas Saft nehmen, herrlichen Saft, Grapefruitsaft oder was, nehmen Sie und dann tun Sie nur einen Tropfen Zyankali rein. So ein Todestrunk. Und wenn im Evangelium von Jesus nur irgendetwas beigemischt ist, ist es schädlich. Dann sagen Sie, das ist doch auch noch. Nein, nicht auch. Es ist nicht dieses Allein. Und wenn Sie wissen wollen, was in der Reformation das Mutige war, das Allein, heute sagt man, das sind so radikale Leute, nein, das Allein war in der Reformation das Lösende, allein Jesus Christus. Es geht ja sogar so weit, dass der Martin Luther es in seiner Übersetzung beim Römerbrief reingeschrieben hat. In Römer 1,17 steht es allein im griechischen Text gar nicht drin. Wir werden allein durch den Glauben, aber es war richtig, also, weil es somit verständlicher wurde und somit genau der Linie des Evangeliums entspricht. Genau, im Inhalt. Allein durch Jesus und nicht eben auch und noch und so weiter, sondern allein. Und Paulus sagt, ihr habt Christus verloren, wenn ihr meint, man könne auch durch seinen guten Lebenswandel oder durch fromme Taten oder durch irgendwelche Zeichen sein Leben ordnen. Vers 3, 4, wir warten auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Die Gerechtigkeit, die kommt, ich sage nochmal, das nächste Mal kommen wir an die Frucht, wie sieht das neue Leben aus? Was macht der Geist Gottes in uns? Aber er sagt, das stimmt, solange wir leben, bleiben wir ungerechte Menschen, unheilige Menschen. Und wir haben die Gerechtigkeit nur empfangen als eine Glaubensgabe. Wir dürfen uns rühmen, dass wir die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Sie ist uns aus Glauben zugesprochen. Wenn wir die Vergebung empfangen, sind wir gerechte Leute. Dabei wissen wir doch, dass wir selber für unsere Kollegen immer wieder die alten Schlitzohren sind und schwere Nöter. Und wir haben es aus Glauben empfangen. Ich kann es nur aus dem Glauben nehmen, wir werden es in der Ewigkeit einmal sehen. In dieser Welt ist es ein Hoffnungsgut im Glauben geschenkt bekommen. In Christus gilt weder, jetzt sagt er auch, das Unbeschnittensein ist auch kein Vorzug, es geht überhaupt nicht darum, ob du beschnitten oder unbeschnitten bist, ob du jetzt Fleisch isst oder kein Fleisch isst oder ob du den Sabbat streng hältst oder wie das heißt, sondern es gilt nur die Christusverbindung. Und aus der Liebe zu Christus heraus, jetzt könnte man natürlich hinzusetzen, wo jetzt, das haben immer wieder ein paar Leute gefragt, im Jakobusbrief steht doch, wenn der Glaube keine Werke hat, dann ist er tot. Genau, das könnte Paulus genauso sagen. Wenn aus deiner Christusverbindung keine Werke der Liebe folgen, dann hast du auch den Glauben nicht richtig. Das ist ja ganz selbstverständlich. Sind Sie verliebt gewesen einmal in Ihrem Leben und erwiesen Sie, wenn Sie in der Liebe sind, hoffentlich sind Sie es heute noch, wo Sie in einer Ehe leben, dass Sie sagen, da kann man sich gar nicht wehtun, weil man sie lieb hat. Die Liebe will ja dem anderen gar nichts anderes zufügen, um der Liebe willen. Und Liebe ist sowas, weil man überwältigt ist von dem Geschenk, das man empfängt. Und nur weil ich aus der Christusbeziehung lebe, kann ich das deutlich machen. Wir haben am Samstag, meine Frau und ich, die Einladung unserer Jugend, die sind mit über 50 Mitarbeitern im Mohnbachtal und wollen, dass wir mit ihnen über das vierte Gebot sprechen. Und wir werden schier krank, weil das so schlimm ist. Die jungen Leute, die sind alle so treu, die wollen wissen, wie muss ich meine Eltern machen. Ich würde ihnen sagen, ihr könnt nur aus Christus heraus die Freude leben. Und nicht jetzt erzwungen, man kann das Gesetz nicht den jungen Leuten anpredigen. Kraftlose Hilfsmittel sind das. Es führt nicht weiter. Und das ist immer das Missverständnis, dass manche Leute sagen, jetzt muss man mehr Gebote predigen, das sind solche Missstände. Wenn Sie Probleme haben in Ihrer Familie, mit Ihren Kindern, in Ihrer Ehe, bloß zu Christus. Und wo unser Leben kaputt ist, bloß Christus neu sehen. Das, was eine Gemeinde erweckt und erneuert, ist die Beziehung zu Christus. Hat gar keinen Wert, da große, lange Vorträge über die Ethik und über die Moral zu halten. Und da ist auch immer so, Sie kennen doch, wenn man dann so Problemabende macht und dann kommt am Ende noch die Diskussion und dann weiß man wieder überhaupt nicht mehr, wo es weitergeht. Und da sagt man, es ist alles sehr viel komplizierter, als man weiß. Sie können nur mit Christus leben. Und in den schwierigen Situationen ihres Lebens den Weg finden. Das ist ganz herrlich, wie Christus sie leiten wird. Und da kommen wir das nächste Mal noch, was der Geist Gottes da in ihnen wirkt. Da wird etwas lebendig. Und so war es immer, dass in der Christenheit ungeheuer viele neue Entdeckungen gemacht wurden. Jetzt redet er über die Leute, die verführen. Das ist schlimm. Da war Paulus überhaupt nicht tolerant. Wer falsche Lehre bringt, das ist unverantwortlich. Und dann noch, er sagt, Vers 11, der Skandal des Kreuzes, da wird immer der Anstoß sein. Wir lesen jetzt gerade von der EKD-Synode in der Zeitung, dass die Journalisten ziemlich ratlos sind und die Kirche will missionieren und dann sagen alle, die Sprache versteht man nicht. Hat schon der Paulus gesagt, kein Mensch kann verstehen, was das Kreuz soll, der Gekreuzigte. Das ist nicht bloß heute im Jahr 2000 so, dass es der Mensch nicht versteht. Das hat auch der Kaiser Nero nicht verstanden, der römische Gouverneur hat es nicht verstanden. Das soll Heil bringen, wenn ich an den gekreuzigten, sterbenden Jesus glaube. Was soll das für mich bedeuten? Das Evangelium kann nur der verstehen, der seine Schuld erkennt und weiß, dass das mich freispricht und dass meine Schuld bezahlt ist durch das Opfer Jesu. Das ist im Kreuz geschehen. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Pfennig fehlt. Der hat für mich bezahlt. Ich war an meiner Stelle, wo ich vor Gott schuldig war. Und er spricht mich frei und er lässt mich leben in der Freude der Gottesnähe. Er spricht mir den Himmel zu. Und deshalb sagt er, das Kreuz ist in dieser Welt und die Predigt vom Gekreuzigten wird in dieser Welt verfolgt. Man kann sicher auch gar nicht anders Evangelisation und Mission treiben, als zu wissen, das bringt das Martyrium mit sich. Das werden Sie erleben in der antichristlichen Umgebung, wo Sie selber sind. Das Kreuz Jesu ist ein Geheimnis, aber es ist der Mittelpunkt des Glaubens. Da hat Paulus noch einen Satz, Vers 12. Da haben manche Ausleger gesagt, das heißt, sie sollen sich doch gleich von der Gemeinde abtrennen lassen. Aber wahrscheinlich hat Paulus das einfach ein bisschen, Paulus hat auch sehr viel Humor gehabt. Und er hat gesagt, sollen sie sich doch gleich vollends ganz verschnipfeln, die da so viel von der Beschneidung halten. Ich glaube, Paulus war sehr humorvoll. Sie finden manchmal auch diese Sachen da, wo er sagt, die euch aufhetzen. Es sind Leute, die euch nicht helfen zum Glauben, sondern es sind Verführer. Und die bringen euch nicht mehr vom Evangelium, sondern sie ziehen euch weg. Und es bleibt immer so, es gibt gar keinen Fortschritt. Im christlichen Leben gibt es keine Größe, größeren, weiteren und höheren Stand, als immer unterm Kreuz Jesu zu stehen und seine Gnade zu rühmen. Und da wollen wir uns dran freuen. Jetzt haben wir dieses herrliche Kapitel gehabt von der Freiheit. Bleiben Sie in dieser großen Freude, Lebensfreude und in der großen Freiheit. Christenmensch hat eine ungeheure Freiheit, sein Leben zu gestalten.
was ihm alles zur Verfügung steht. Lebt doch in der großen Freude und machen Sie es ansteckend für andere. Bloß kein kleinkariertes, enges Christenleben, ein fröhliches Christenleben.